Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible,
Schönen Abend, fast schon ein Sommerabend. Alle, die Radio hören, grüßen wir herzlich hier von der Kuba-Gruppe Freiburg. Wir sind jeden zweiten Dienstag im Monat von 19 bis 20 Uhr hier bei Radio Dreieckland auf dem Sendeplatz von Radio International. Wir haben heute wieder einige Themen zu Kuba und Lateinamerika. Natürlich auch über den Gipfel in Panama und vielleicht gleich zuerst am Schluss dann nochmal, wer Kontakt mit uns aufnehmen will. Wir sind ab 20.30 Uhr etwa in der Gaststätte zur Goldenen Krone in der Kronenstraße von Mohammed und wir sind auch am 1. Mai am Stühlinger Kirchplatz mit einem Stand. Da selbstverständlich auch gerne ansprechbar. Ja, zwischen den Themen ein bisschen Musik und wir hoffen, dass es euch gefällt.
Hey, hey, hey. Nach dem historischen Handschlag folgte die historische Unterredung. In Panama-Stadt sind die Präsidenten der USA und Kubas, Obama und Castro, zu einem Gespräch zusammengekommen, um die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu diskutieren. Das Treffen am Ende des 7. Amerika-Gipfels in Panama-Stadt war der erste geplante Kontakt zwischen den Staatschefs beider Länder nach mehr als einem halben Jahrhundert. Bereits im Dezember und im Vorfeld des Gipfeltreffens der US-dominierten Organisation amerikanischen Staaten OAS hatten beide Politiker miteinander telefoniert. Am 17. Dezember hatten Obama und Castro in parallel ausgestrahlten Fernsehansprachen die Wiederaufnahme der Beziehungen verkündet. Für die US-Delegation war der Gipfel durchaus eine Gratwanderung. Auf der einen Seite mussten die Kontakte als Erfolg verkauft werden, auf der anderen Seite durfte die Annäherung nicht zu sehr betont werden. Außenamtssprecherin Marie Harf hatte bereits am Donnerstag vor dem Gipfel von einem Treffen zwischen US-Außenminister Kerry und dessen kubanischem Amtskollegen Rodriguez über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Zugleich ließ die US-Regierung verlauten, dass zwischen Obama und Castro kein offizielles bilaterales Treffen geplant sei. Es werde aber Raum für eine Interaktion geben. Am Ende dauerte die Unterredung dann aber doch etwa eine Stunde und 20 Minuten. Während des Treffens sagte Präsident Castro, Kuba sei bereit, den Dialog mit den USA mit viel Geduld zu führen. In einigen Dingen stimmen wir überein, in anderen nicht, so der 83-Jährige. Er schließe nicht aus, dass es Punkte gäbe, die sich kurzfristig lösen ließen und deren Lösung lange Zeit benötigten. Beide Länder blickten auf eine komplizierte Geschichte zurück. Nun sind wir aber bereit, nach vorne zu schreiten und Freundschaft zwischen unseren Völkern zu schaffen. US-Präsident Obama dankte seinem kubanischen Amtskollegen indes für dessen Bereitschaft zur politischen Öffnung. Er hoffe, dass beide Seiten eine Veränderung der bilateralen Beziehungen auf Basis des gegenseitigen Respekts erreichen können. Seine politische Linie bestehe darin, abzusichern, dass das kubanische Volk in Wohlstand lebt und Beziehungen mit dem Rest der Welt unterhält, so Obama. Der Weg dazu führt nach Obamas Meinung auch über wirtschaftliche Kontakte. Zitat: In dem Maße, wie in dem es einen stärkeren Austausch im Handel gibt, wird es auch einen direkteren Kontakt zwischen den Menschen geben. Auch Obama betonte, dass es weiterhin tiefgreifende und bedeutende Differenzen zwischen den Regierungen beider Länder gebe. Mit der Zeit werden wir dieses Kapitel aber hinter uns lassen und eine gute Beziehung zwischen beiden Staaten erreichen, so Obama. Auf dem Gipfel selbst hatte Castro in einer emotionalen Rede wieder das Ende der Blockade gegen Kuba gefordert.
Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela führten in Panama nicht zu größeren Diskussionen. Jedoch übten mehrere Staatschefs harsche Kritik an der Venezuela-Politik Washingtons. Unter ihnen die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und Boliviens Präsident Evo Morales. Auch Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff lehnte einseitige Maßnahmen und Isolationspolitik ab. Ihr Amtskollege aus Ecuador, Rafael Correa, verwies darauf, dass die US-Sanktionen gegen Venezuela gegen die Charta der OAS verstoßen. Die Spannungen zum Trotz kam Obama am Rande des Gipfels zu einem informellen Treffen mit seinem venezolanischen Amtskollegen Maduro zusammen. Dieser hatte ihn zuvor in einer Rede auf dem Gipfel aufgefordert, die im März verhängten Sanktionen gegen mehrere venezolanischen Regierungsvertreter zu erläutern und aufzuheben. Der US-Präsident betonte, dass sein Land Venezuela nicht bedrohen wolle. Es gehe den USA vielmehr darum, Demokratie, Stabilität und Wohlstand in Venezuela und der Region zu unterstützen. Was USA natürlich unter Demokratie versteht, das wissen wir ja, sagte eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses. Noch vor der Rede Maduros auf dem offiziellen Gipfel hatte Obama den Saal zuvor verlassen. Maduro hatte dabei die Haltung seines Landes verteidigt. Seine Regierung sei nicht anti-amerikanisch, sondern anti-imperialistisch.
Como monedas tintineó su tema, la desilusión. Con boca roja y grandes mamas flojas, la desilusión. Fumando rubio y exhalando alcohol, bordado al dueño de la cama en la ropa. De modas, la desilusión abrió un negocio, reanimando el ocio, la desilusión. Como turismo, inventó el abismo, la desilusión. Tocó el diamante. Lo volvió a carbón y al atorrante lo sembró en la administración. Modas, la desilusión. Brillante exposición de modas, la desilusión.
Ja, Silvio Rodriguez, den ihr gerade gehört habt. Er hat zum Auftakt des Alternativgipfels in Panama ein Konzert gegeben. Er ist der bekannteste Liedermacher in Lateinamerika. Bei der Eröffnungsveranstaltung waren auch der Vorsitzende der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und der Generalsekretär des Dachverbands lateinamerikanischer Gewerkschaften anwesend. Auch linke Staatschefs wie der bolivianische Präsident Evo Morales waren anwesend. Gut 3000 Vertreter sozialer Bewegungen von Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen haben sich parallel zum Amerika-Gipfel zu einem Gipfel der Völker getroffen. Die Teilnehmer, Teilnehmerinnen beim Treffen an der Universität von Panama positionierten sich kritisch zu dem offiziellen Treffen. Begleitende Foren des OAS-Treffens, der Jugendorganisationen, die Zivilgesellschaft und Unternehmen seien interessensgeleitet und repräsentieren nicht die Bevölkerungsmehrheit in den amerikanischen Staaten, so hieß es von dieser Seite. Zugleich verwiesen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Gipfels der Völker auf die Notwendigkeit, weitere Perspektiven der progressiven Regierungen in Lateinamerika zu entwickeln. Nach Jahren der Umverteilungspolitik fehle den progressiven Führungen mitunter die Vision eines gesellschaftlichen Umbruchs. Der Gipfel fand in Panama statt zum 10. Mal statt. Das erste Treffen war 2005 im argentinischen Mar del Plata ausgerichtet worden. Damals war unter dem Druck sozialer Bewegungen des amerikanischen Kontinents und linker Regierungen das US-amerikanische Projekt einer neoliberalen gesamtamerikanischen Freihandelszone zu Grabe getragen worden. Beim aktuellen Treffen in Panama-Stadt waren unter anderem der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel, der Menschenrechtsaktivist, übte deutliche Kritik an dem OAS-Treffen. Zitat: Als ich in Panama ankam, erfuhr ich, dass die kubanische Delegation Schwierigkeiten hatte, um sich zu akkreditieren. Dass zugleich aber Personen wie der Mörder von Ernesto Che Guevara teilnehmen können, so sagte Esquivel. Die Präsenz von rechtsextremen Gegnern der kubanischen Regierung hatte in Panama-Stadt am Donnerstag letzte Woche bereits für einen handfesten Eklat gesorgt.
Auf dem Gipfel hielt Evo Morales eine Rede, in der er der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, scharf kritisierte. Also Evo Morales hat auf beide Bühnen getanzt, sozusagen. Also ich zitiere: Wir laden Sie, also Barack Obama, ein, sich zu einem friedvollen und solidarischen Führer zu wandeln und nicht, Klammer auf, als Beteiligte, Klammer zu, an einer unterdrückenden und destruktiven Regierung. Präsident Obama, hören Sie auf, die Welt in ein Schlachtfeld zu verwandeln und stoppen Sie das reine Feind-Denken. So Evo Morales.
Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasivo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin menores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un de dioses del ocaso, cubido hervido con trampo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera las masas sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin menores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón.
Die Bank des Südens kann in Kürze ihre Arbeit aufnehmen. Um Details zu besprechen, trafen sich Evo Morales, der Außenminister von Bolivien, sowie der Wirtschaftsminister von Bolivien und der Außenminister von Ecuador in Cochabamba. Die Mitgliedsländer der Bank des Südens sind derzeit Argentinien, Brasilien, Bolivien, Ecuador, Paraguay, Uruguay und Venezuela. Ihr Hauptsitz ist in der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Filialen soll es in La Paz und Buenos Aires geben. Die Institution war auf Initiative der damaligen Präsidenten Venezuelas und Argentiniens, Hugo Chávez und Néstor Kirchner, geschaffen worden. Sie wollten damit die finanzielle Unabhängigkeit der Länder der Union südamerikanischer Nationen UNASUR voranbringen. Damit steht eine Alternative zu den traditionellen multilateralen Kreditinstituten wie Internationaler Währungsfonds und Weltbank, deren Kredite mit Auflagen im Sinne neoliberaler Politik verbunden sind. Die Bank des Südens soll vor allem dazu dienen, Projekte der Infrastruktur und der Produktion in der Region zu finanzieren. Anfang März hatte der Wirtschaftsminister von Bolivien bereits bekannt gegeben, dass Bolivien, Argentinien, Ecuador und Venezuela Einlagen getätigt haben, sodass die Bank beginnen kann zu arbeiten. Laut ihren Statuten ist dies möglich, sobald mindestens 4 Länder ihre Mittel garantieren und die Zustimmung des jeweiligen Parlaments vorliegt. Weiter sagt der Wirtschaftsminister, dass die Bank beginne mit einem Kapital in Höhe von 6 bis 8 Milliarden US-Dollar. Die Idee sei jedoch, dass es bis zu 20 Milliarden werden. Man erwarte, dass sie eine der wichtigsten Entwicklungsbanken der Region werde. Ihre Eröffnung werde eine der besten Nachrichten des Jahres sein, so der Außenminister von Bolivien.
Gleich. noch eine Nachricht, kurz. Das sozialistische Kuba hat in den vergangenen Wochen und Monaten neue Verträge über den Export von medizinischen und anderen Dienstleistungen abgeschlossen, berichtete Medien der sozialistisch regierte Kuba. Sie zitieren die stellvertretende Gesundheitsministerin Marcia Covas, die sich in einem Pressestatement zu dem Engagement im Ausland äußerte. Demnach wurden unter anderem mit Brasilien, Katar, Mexiko, Portugal und Saudi-Arabien neue Abkommen über den Export von Dienstleistungen unterzeichnet, wobei keine genaue Angabe über den Umfang der Vereinbarung bekannt wurden. Gleichzeitig bekräftigte Marcia Covas, also die Gesundheitsministerin der Insel, die Bedeutung der solidarischen Hilfe, welche auch weiterhin in Krisengebieten geleistet werden soll. Insgesamt arbeiten heute über 50.000 Kubaner in 67 Ländern, die meisten davon im Gesundheitswesen. Aber auch in Sport- und Beratungsdienstleistungen werden von kubanischer Seite angeboten. Der Export von Dienstleistungen zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen des Landes.
La guitarra del joven soldado es pecosa y discreta. Es tan tímida que solo canta pasadas las diez. Cuando tocan silencio ella espera una hora y se escurre de puntas los pies. Y en el monte debajo de un árbol suelta el viento su amor y su fe. La guitarra del joven soldado es recluta también. La guitarra del joven soldado revela secretos. Se desata por una mirada en arpegios de amor. Cada instante le pide tonadas y sones, canciones que nunca escuchó, y buscándola siempre amanece, procurando un acorde mejor. La guitarra del joven soldado hoy tampoco durmió. Celosa amante que lo ha de seguir en la dicha y también en el llanto, pero siempre ayudando a vivir. La guitarra del joven soldado es su mejor fusil, es su mejor fusil, es su mejor fusil.
Die Bucht von Havanna und die dazugehörigen Bereiche sind von der Nationalen Denkmalbehörde Kubas vor kurzem zur Schutzzone erklärt worden. Ziel der Maßnahme ist es, den kulturhistorischen Wert und das Erscheinungsbild dieses Gebietes zu erhalten. Dies hat zur Folge, dass nun jeder Eingriff in die Umwelt und jede bauliche Maßnahme an Land oder im Wasser in diesem Teil Havannas genehmigungspflichtig ist. Die Maßnahme soll auch dem Erhalt von Zeugnissen einer langen industriellen Geschichte dienen, die wie den Werftsgebäuden oder der königlichen Tabakfabrik. Verwiesen wird in der Erklärung auch auf die archäologischen Schätze von enormem Wert für die kubanische Nation, die noch im Boden und auf dem Grund der Bucht existieren. Seit ihrer Gründung 1519 als Villa de San Cristobal de la Habana ist die Entwicklung der Stadt eng mit ihrer strategisch günstigen Lage an der Bucht verbunden. Als eine der größten der Welt bildet die taschenförmige Bucht einem sicheren natürlichen Hafen. Für die Schifffahrt im Jahr 1552 wurde Havanna die Hauptstadt Kubas. Hier war die spanische Flotte stationiert und Havanna war Umschlagplatz unter anderem für Gold, Silber und Edelsteine, die aus der neuen Welt nach Europa transportiert wurden. Das begründete das Wachstum und den wirtschaftlichen Aufschwung Havannas in der frühen Neuzeit. Mit prächtigen kolonialen Bauten, den Festungsanlagen San Cristobal sowie der berühmten Uferpromenade Malecón, die schrittweise saniert wird, ist die Küste Havannas auch von großer Bedeutung für den Tourismus. In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung haben die Behörden in den vergangenen Jahren im Bereich der Bucht auch ihre Anstrengungen zur Beseitigung von Verschmutzung und Umweltschäden verstärkt.
Se llama La Escalera.
Mientras más sucedió de repente que después de alimentarme con la visión diferente, solo quedaba bajarme, solo quedaba bajarme.
Kubas Regierung will bis zum Jahr 2006 eine landesweite Hochschulreform vorantreiben. Um die Qualität der Bildungseinrichtungen zu erhöhen und die verfügbaren Mittel effizienter zu nutzen. Im Rahmen dieses Prozesses sollen in den einzelnen Provinzen mehrere Hochschulen zu zentralen Bildungseinrichtungen zusammengefasst werden. Also sie fusionieren. Kuba verfügt derzeit über 59 Hochschuleinrichtungen, darunter 22 Universitäten, die dem Ministerium für Hochschulbildung unterstehen. Im Rahmen der Reform soll für jede der 6 Provinzen eine spezifische Strategie entwickelt werden, um die Zusammenlegung der Standorte möglichst sinnvoll umzusetzen. Die Konzentration der Universitäten wird von Investitionen in neue Lehrmaterialien sowie technischen Sanierungsmaßnahmen begleitet. Auch die Schulung der Hochschulpersonal zählt zu den Maßnahmen der Reform. Die Provinzen Artemisa, Mayabeque und Ilse der Jugend machten 2012 den Anfang bei der Strukturierung. In diesem Jahr werden die Provinzen Pinar del Río, Las Tunas, Granma, Holguín und Santiago de Cuba folgen. 2016 soll die Reformen in der Hauptstadt Habana ankommen und damit landesweit abgeschlossen werden. Kuba gibt jedes Jahr 12% seiner Wirtschaftsleistung für Bildungssysteme aus. Das heißt, 33% davon wird für die Finanzierung der Hochschule verwendet.
Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Para preguntar, flor y reflujo.
serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta.
Ja, gestern hat uns nicht nur die Nachricht ereilt, dass Günter Grass gestorben ist. Es ist auch ein ganz wichtiger Mensch in Lateinamerika gestorben, nämlich der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano. Eduardo Galeano war ein linker Mensch, ein Schriftsteller, und er war auch ein Vertreter des Buen Vivir, des guten Lebens, der Visionen für ein anderes Leben. Ein kleiner Nachruf jetzt.
Ja, Mann, was soll man noch dazu sagen? Entweder kennt man ihn oder kennt man nicht, sagt man. Und er hatte wirklich Visionen. Wahrscheinlich halt auch nicht von der Satz von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Weil die Sprache von ihm war so wie bei Marquez. Also es war nicht eine Sprache, es war etwas, das duftete, etwas, das Klang hatte, etwas, das dir motivierte zu träumen. Also mit seiner bildhaften Sprache verzauberte er den Leser. So, dass manchmal gar nicht verstanden wurde, was er meinte. Aber es ist wirklich kompliziert. Und sein bekanntestes Werk, Die offene Adern Lateinamerikas, ja, was soll man noch sagen? Jetzt ist er mit 74 Jahren an Krebsleiden gestorben. Und für alle Lateinamerika-Bewegte hat er den Klassiker, alle Klassiker geschrieben. Wie gesagt, Die offene Adern Lateinamerikas. Das ist ja so wie Zanzibar oder der letzte Grund in den Gymnasien. Also jeder, der Ethnologie oder Spanisch in Lateinamerika gelernt hatte, also ganze Generationen und Generationen und Generationen seit der Veröffentlichung 1971 haben dieses Buch grundlegend studiert, nicht nur gelesen. Ne? Und noch heute, wie gesagt, 44 Jahre nach Erscheinen, ist er ein immer noch nicht Best, sondern Longseller, weil also gibt's kaum Bücher. Und vermutlich ist das der Sechser bei der Peter Hammer Verlag gewesen. Der Peter Hammer Verlag, glaube ich, ohne den offene Adern Lateinamerika wäre pleite gegangen. Galeanos Sprache, ob als Journalist oder als Schriftsteller, war immer bildreich. Die Massaker des Elends, zitiert jetzt ich, in Lateinamerika geschehen und bemerkt, jedes Jahr, explodieren in alle Stile, ohne Aufsehen zu erregen. Drei Atombomben über diesen Völker, die es gewöhnt sind, ihr Los mit zusammengewiesenen Zähnen zu ertragen. Diese systematische, zwar nicht sichtbare, aber reale Gewalt nimmt zu. Sie ist bislang noch ungestraft, weil die Armen keinen Weltkrieg auslösen können. Zitat Ende. Drastisch und schonungslos rechnete Galeano mit dem 5. Jahrhundert europäischen sogenannten Kolonialismus und nordamerikanischen Imperialismus. Ab 2009 war das Buch wieder in alle Munde, als Venezuelas Präsident Hugo Chávez seine US-Kollege Barack Obama ein Exemplar davon überreichte. Galeanos Kompromisslosigkeit gegenüber den alten Kolonialmächten und den Vereinigten Staaten von Amerika war sicher durch persönliche Erlebnisse geprägt. Während der von den USA unterstützten uruguayischen Militärdiktatur musste er für lange Jahre ins Exil. Zuerst 1973 nach Argentinien und nach dem Putsch 76 in Argentinien selbst machte er sich nach Franco-Spanien, also 19. November 1975 Franco gestorben und er kam 3 Monate später. Danach kann ich mich noch erinnern, als junger Mann von der Nachricht gehört habe. Die Geschichte und die Aktualität Lateinamerikas ließ ihn friedlich auch doch nicht los. In den 80er Jahren wandte er sich der Dokumentprosa zu. Die Trilogie Erinnerung an das Feuer war das erste vielfach übersetzte Werk dieses Jahres. Entschuldigung. In hunderte chronologisch geordnete kleine Geschichte näherte er sich abermals der Geschichte Lateinamerika. Die Unterentwicklung ist keine Etappe der Entwicklung. Sie ist die Folge. Er schrieb er etwa 1978 in einem Nachwort zu der offenen Adam Lateinamerika. Galeano war ein politischer Autor, der aus seiner Leidenschaft Fußball nie ein Hehl machte und sie unter anderem in dem Band Der Ball ist rund und Tore lauern überall verewigte. Bei einer seiner letzten öffentlichen Auftritte, bereits von Lungenkrebs geschwächt, erzählte er bei der Buchmesse in Brasilien letztes Jahr von einem Treffen mit dem brasilianischen Fußballidol Sokrates. Der initiierte während der Militärdiktatur in seinem Verein Corinthians die Democracia Corinthiana, nach welcher alles im Verein per Einstimmung alle beteiligten Spieler, Trainerstab und Vereinsleistung erfolgte. Zitat: Ich wollte immer über Fußball reden und er nur über Politik, meinte Galeano bedauernd über eben Sokrates. Sokrates starb bereits 2011, Galeano gestern.
Ja, gerne möchten wir zum Ende unserer Sendung euch auch noch von Eduardo Galeano etwas Poetisches präsentieren. Zum einen mit dem Titel Wünsche für 2011. Ich hoffe, dass wir der verzweifelten Hoffnung würdig sind. Ich hoffe, dass wir den Mut haben, alleine zu sein und die Tapferkeit, uns in Gesellschaft zu begeben, weil ein Zahn außerhalb des Mundes so nutzlos ist wie ein Finger ohne seine Hand. Ich hoffe, dass wir jedes Mal ungehorsam sein können, wenn wir Anweisungen wider unser Gewissen und unsere Vernunft erhalten. Ich hoffe, dass wir allen Beweisen zum Trotz den Glauben daran behalten, dass die menschliche Beschaffenheit an sich Wert hat, weil wir unzureichend gestaltet wurden, aber noch nicht vollkommen sind. Ich hoffe, dass wir fähig sind, die Wege des Windes weiter zu beschreiten, trotz aller Stürze, des Verrats und der Niederlagen, da die Geschichte auch ohne uns fortschreitet und weil sie, wenn sie Adios sagt, tatsächlich bis bald meint. Ich hoffe, dass wir die Gewissheit bewahren können, dass es möglich ist, Landsmann und Zeitgenosse all jener Dinge zu sein, die von dem Willen der Gerechtigkeit und dem Willen der Schönheit belebt werden, wo auch immer sie geboren sind und wann auch immer sie leben, weil weder die Karten der Seele noch die der Zeit Grenzen kennen.
Vor 3 Jahren starb auch eine von den Guten. Langsam bleiben immer weniger Indianer. Wer soll die berittene Kavallerie bekämpfen, Menschenskind? Mario Benedetti war ein ganz guter Kumpel vom anderen Eduardo Galeano. Und von ihm will ich von Mario Benedetti will ich was die zusammengeschrieben habe, also in die Zeitung Marcha, Gehen heißt es, etwas, das Gehen, das Kommen und Gehen und bis bald, und das sind immer Wörter, die sinnbildlich von den beiden immer wieder benutzt wurden, ne? Und das Gedicht von Mario Benedetti heißt hier: Was bleibt denn der Jugend noch zu tun? Was bleibt denn der Jugend noch zu tun? In dieser Welt von Ekel und Geduld? Noch Graffiti, Rock'n'Roll, Skeptizismus? Sie bräuchte ja nicht Amen sagen, sich nicht die Liebe zerstören lassen, Sprache und Utopie zurückerobern, jung sein ohne Hass und mit Erinnerungen. Sie verorten in eine Geschichte, die ihre ist, sich nicht vorzeitig in Greise verwandeln. Was bleibt denn der Jugend noch zu tun? In dieser Welt von Routinen und Ruinen. Kokain, Bier, Fanclubs. Sie kann noch durchatmen, die Augen öffnen, die Wurzel des Grauens entdecken, den Frieden erfinden, sei es auch der Teufel komm raus, mit der Natur in Einklang leben, mit Regen und Blitz, mit Gefühlen und Gevatter Tod, der alles bindet und alles löst. Was bleibt denn der Jugend noch zu tun? In dieser Welt von Konsum und Dunkel, Rausch, Überfülle, Diskotheken. Ja, bleibt auch mit Gott zu diskutieren. Gleich, ob es ihn gibt oder nicht, Hände zu reichen, Türe zu öffnen. Zwischen den eigenen und den fremden Herzen vor allem bleibt ihre Zukunft. Trotz des Schurken der Vergangenheit und den abgefeimten Schlauberger von heute. Amen. Amen heißt auf Latein, so wird es sein. Hoffentlich, es wird auch so sein.
Contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vitriera o el comedor.
Ja, zum Ende wollen wir gerne noch darauf hinweisen, dass es auch in diesem Jahr wieder verschiedene Brigaden nach Kuba gibt. Das ist eine Möglichkeit, Kuba ganz anders kennenzulernen, nämlich über freiwillige Arbeit. Zusammen mit kubanischen Kolleginnen und Kollegen, meistens auf dem Land. Es gibt verschiedene Brigaden. Es gibt eine von der Freundschaftsgesellschaft, es gibt von Kuba Sea und es gibt auch übers Netzwerk. Ich habe es leider vergessen mitzubringen, man kann das aber googeln. Es sind dort überall noch Plätze frei. Also eine tolle Möglichkeit, Kuba von unten kennenzulernen.
Und dann nochmal zur Erinnerung, am 1. Mai im Stühlinger Platz, die Kuba-Gruppe. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Interessen haben, uns besuchen. Wir haben viele neue aktuelle Informationen, auch T-Shirts. Und bis dann verabschieden wir uns die Kuba-Gruppe.
Und jetzt
in der Krone.
Und jetzt um, sagen wir, 20.15 Uhr in der Krone treffen wir uns. Würden uns auch freuen, wenn Sie trotz Baustelle die Krone auch auffinden können. Und ja, können wir uns einfach sehen und auch noch diskutieren.
Tschüss. Ja, und wer jetzt noch weiter Radio hören will, es folgt jetzt die Sendung La Radio. Frauen- und Lesbenradio, wie immer um 20 Uhr.